Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mich begeistern solche Geschichten. Mich begeistern solche Geschichten, wenn ich sehe, dass ein Mensch diese Veränderung erlebt. Dass ein Mensch erlebt, dass er von der Dunkelheit ins Licht tritt. Und das ist einfach schön, von diesem Peter zu hören. Ein Jahr ist es her, dass er sich getauft hat und ist mit Gott unterwegs. Offensichtlich ist er Evangelist. Und ich glaube, es hat aber ganz fest genau mit dieser Serie zu tun, mit diesen 5 Diensten, die Gott eingesetzt hat, damit Kirche sich gesund entwickeln kann. Und ich finde diesen Aspekt so wichtig. Da heißt es nämlich in diesem einen Vers, und die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten für den Aufbau des Leibes Christi. Und er war ja ein Jahr in diesem Haus und ließ sich zurüsten für den Dienst und hat dann Gott gefragt, hey, wo möchtest du mich haben? Und ich glaube, was so wichtig ist zu wissen, dass es verschiedene Bereiche braucht, die wir zusammen ausfüllen, damit Kirche sich gesund entwickeln kann. Es braucht nicht einen Bereich. Und ich bin so froh, dass Gott Kirche so geschaffen hat, dass es uns alle braucht und nicht nur Einzelne, die mit bestimmten Begabungen. Und ich habe gemerkt, bei dieser Serie High Five, fünffältiger Dienst, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich hatte ein Gespräch letztes Mal mit jemandem, der gesagt hat, ja, was heißt, es gibt jetzt nur diese 5 Begabungen. Ich habe so einen Gabentest gemacht und da hat es ja noch andere. Und wenn du die Bibel liest, dann merkst du, es kommen verschiedene Begabungen raus, die Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, ein Problem, das wir manchmal haben, dass wir versuchen, in alles, das die Bibel bringt, eine Systematik reinzubringen, die man vielleicht gar nicht unbedingt dort liest. Nämlich, wenn du die Gabe des Ermahnens hast, dann könnte das vielleicht mit dem Dienst der Prophetie zu tun haben. Oder wenn du die Gabe zu trösten und zu dienen hast, dann könnte es mit dem Dienst des Hirten zu tun haben. Und ich glaube, es ist so, das möchte ich einfach nochmal klarstellen, weil diese Serie, es geht jetzt nicht darum, bist du 100% Apostel oder Hirte oder Evangelist und musst jetzt auch mit dem Zelt nach Schweden, sondern ich glaube, es geht darum, klarzustellen, hey, wir alle haben eine Begabung, die wir in die Kirche einbringen können und sollen. Wir alle sind individuell begabt. Gott hat was in dich hineingelegt, mit dem er was tun will in dieser Welt, nämlich Licht in diese Welt bringen, und wir sollen das gemeinsam tun. Erst gemeinsam, wenn alle diese 5 Aufgaben zusammenkommen, entsteht diese Dynamik, die die Welt verändert hat, als damals diese Kirche entstanden ist. Das sind Themenfelder. Und wenn eines dieser Themenfelder komplett fehlt in einer Kirche, dann wird es ungesund, dann ist es nicht gut. Und ich glaube, wir brauchen dieses Themafeld des Evangelisten. Der sagt, hey, es gibt Menschen, die kennen Jesus noch nicht. Es gibt Menschen, die brauchen Jesus, um frei zu werden. Manchmal von Dingen, von denen man selber noch gar nicht merkt, dass man gefangen ist. Er wurde frei, der Peter. Und das glaube ich, das braucht's. Und wir haben deshalb als Kirche auch gesagt, hey, es muss Teil unserer Vision, unserer DNA sein, dass wir Menschen befähigen wollen. Und ich habe kurz diesen Slide mitgebracht, den mit der ganzen Übersicht. Mit unserer Vision, da sind verschiedene Dinge drauf und hier unten steht, wie wir befähigen. Und das sind diese fünf Dienste. Und weshalb? Weil ich glaube, wir können nicht nur Evangelisten befähigen, sondern es braucht verschiedene Leute. Wir haben vorhin von Peter gehört. Er ist einem Evangelist begegnet und dann hat er Jesus kennengelernt. Und was ist dann passiert? Offenbar hatte es irgendwie Hirten und Lehrer in seinem Leben. Er war ja dann ein Jahr irgendwo in Basel, glaube ich, um ihn auszurüsten, oder? Es braucht diese verschiedenen Aufgaben. Es braucht Menschen, die fürsorglich sind. Es braucht diese Hirten. Jemand braucht dieses Fähnchen, das er hochhält in der Kirche, oder? Aber es braucht eben auch den, der dieses Fähnchen hochhält in der Kirche. Und sagt, hey, es gibt eine Message, die Jesus gebracht hat, die müssen wir hinaustragen in die Welt. Und ich glaube, was manchmal schwierig ist, dass wir uns schlecht in andere Menschen versetzen können. Geht es dir manchmal auch so? Und dann habe ich so meine Überzeugung und ich verstehe manchmal nicht ganz, was der andere hat, oder? Dann kommt der Hirte und der sagt, ja, ist doch wichtig, dass es allen gut geht. Und dann kommt der Evangelist und sagt, merkst du eigentlich nicht, dass es nicht nur darum geht, dass es dir gut geht, dass du deine Wohlfühloase hast, Und dass es nicht nur darum geht, dass du wächst, dass es nicht nur darum geht, dass es dir wohl ist, dass du irgendwie deine schöne Kirche hast. Hey, es geht im Fall noch um was anderes. Es hat da draußen Menschen, die sind am Ertrinken, und deshalb habe ich ein Bild mitgebracht von einem Gemeindeschiff, die Kirche. Und da siehst du so die verschiedenen Dienste. Und du merkst schnell, es braucht diese alle, oder? Diese alle. Und der Evangelist, der ist da vorne. Der ist da vorne und der sieht die Menschen am Ertrinken. Das ist der, der den Rettungsring rausschmeißt. Oder der vielleicht, der die Rettungsringe bereit macht. Aber das heißt im Fall nicht, dass der Hirte hinten, wenn er einen ersaufen sieht, keinen Ring rausschmeißen soll. Das bedeutet das ja nicht, oder? Und ich glaube, keiner von uns hat dieselbe Passion für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die Wahrheit der Bibel, für was auch immer. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die eine Passion haben für mindestens einen dieser 5 Punkte. Es braucht den Pedanten der Wahrheit. Vielleicht kennst du solche. Es braucht ihn, es braucht den Evangelisten, der die Wohlfühloase aufwühlt. Oder ich als Lehrer brauche das, dass ein Evangelist kommt und sagt, es ist ja schön gut, wenn wir jetzt genau schauen, was in der Bibel steht. Hey, aber hat Jesus nicht gesagt, geht raus in die ganze Welt, oder? Und jetzt heute rede ich über den Evangelisten. Einfach über den Evangelisten. Die anderen kommen oder sind schon gekommen. Und vielleicht denkst du, hier sitzt du hier und sagst, ja, ist nicht mein Thema, gell? Stopp. Nicht zurücklehnen. Nicht zurücklehnen, wenn es nicht dein Thema ist, weil ich glaube, nur weil etwas nicht meine Begabung ist, heißt das nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne und denke, das ist gut, hat Gott Evangelisten eingesetzt, hat der Propheten eingesetzt. Und da ist so die Gefahr, dass ich denke, das sind die anderen, oder? Und ich bin ich und ich bin der fürs Sofa. Und so diese Außenperspektive. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn wir über diese verschiedenen Themenfelder sprechen, dass wir immer eine Mitverantwortung haben. Vielleicht nicht eine Hauptverantwortung, aber eine Mitverantwortung. Es heißt nämlich in diesem Vers, den ich vorhin gelesen habe, nicht, dass es einen Apostel gibt, sondern es heißt, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten. Ich würde meinen, das ist ein Plural. Es sind mehrere, die diesen Dienst irgendwo haben. Vielleicht nicht mit derselben Verantwortung, aber nur weil wir einen Evangelisten bei uns in der Church haben oder einen Lehrer, heißt das nicht, wenn du in die Richtung begabt bist, dass das jetzt für dich, dass du da nicht mehr eine Mitverantwortung hättest. Und es heißt in diesem Vers, es geht darum, die Kirche zuzurüsten, die Heiligen zuzurüsten und aufzubauen. Und das ist ein Prozess, und der will Gott, hat Gott eingesetzt, damit das Reich Gottes Raum gewählt in dieser zerrütteten Welt. Und dafür, sagt er, braucht es verschiedene Menschen. Und dafür braucht es Menschen, die sich aktiv einklinken an dieser gemeinsamen Vision, dass in dieser Welt Gottes Reich Raum gewinnt. Und nicht jeder ist ein Evangelist, aber wir alle sind berufen, Zeugen zu sein für die beste Botschaft der Welt. Und diese Unterscheidung ist mir wichtig. Vielleicht bin ich kein Evangelist, aber ich bin berufen, die beste Botschaft der Welt zu bezeugen, dafür ein Zeuge zu sein. Jesus sagte allen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt. Er hat nicht gesagt, ja, der Petrus und der Johannes, euch habe ich noch einen Spezialauftrag, ihr geht raus. Hat er nicht gesagt. Und ich glaube nicht mehr, dass Evangelisten nur dazu da sind, rauszugehen und mit Menschen über Jesus zu sprechen. Das tun sie, weil sie uns vor Augen gehen. Aber Evangelisten haben den Auftrag, uns alle sprachfähig zu machen, damit wir Zeugen sein können für das, was ja hoffentlich mein und dein Herz bewegt, dass ich nämlich merke, dieser Jesus, dieser befreit mich. Habt ihr diese Geschichte gehört von Peter? Diese Befreiung, die da passiert ist. Wir haben einen Jesus, der uns verändert, der mein Leben changen kann, der mich versorgt. Und das können wir doch alle. Und der Job des Evangelisten ist, mir zu sagen, hey, es bringt dich niemand um im Normalfall, wenn du das deinen Arbeitskollegen sagst. normalerweise stirbst du dabei nicht. Und dann denke ich, ja stimmt, letztes Mal, als ich von meinem Glauben gesprochen habe, da hat mich keiner umgebracht. Ich wurde nicht mal verprügelt. Das ist der Job des Evangelisten, dieses Top-Thema Jesu immer wieder aufzubringen, dieses Fähnchen hochzuhalten und sagen, wenn wir über die Farbe der Stühle in der Church diskutieren, hey, es ging im Fall auch noch darum, dass Menschen in Begegnung mit dem Gott, der uns liebt, kommen. Und ich bin auf eine ganz interessante Job-Description für einen Evangelisten gestoßen, so zufälligerweise ein Zitat, das ich mega wichtig finde. Eben, der Evangelist ist nicht der, der einfach, ja, der geht raus und erzählt von Jesus und ich nicht, sondern die besondere Aufgabe des Evangelisten besteht darin, in der Gemeinde Jesu eine Liebe für die Verlorenen zu entfachen und die Leidenschaft zu wecken, dass wir die Welt mit dem Evangelium erreichen. Das ist der Auftrag des Evangelisten in der Kirche. Dieser Text im Epheserbrief spricht nicht davon, dass einer einfach nur geht, sondern er spricht davon, dass jemand dieses Fähnchen hochhalten muss, weil Kirche nur die Dynamik bekommt, wenn wir einander in diese Spannung setzen und ich als Lehrer, dem die Bibel wichtig ist, vom Evangelisten herausgefordert wird. Und das bewegt mich, verstehst du? Also wir sollen einander bewegen und auch manchmal nerven. Dazu sind diese 5 Dienste da, deshalb hat Gott uns unterschiedlich geschaffen. Und im Serienbild haben wir ja diese Hand, oder? Und das sind verschiedene Finger, oder? Der Apostel, der hat mit allen zu tun. Der Daumen, oder? Der Prophet, das ist dieser da, der Ermahner, oder? Und der Mittelfinger ist jetzt nicht der Stinkefinger. Nicht als Stinkefinger, der Evangelist, den empfindet man als Hirte manchmal vielleicht als der mit dem Stinkefinger. Aber das ist nicht der Stinkefinger, sondern das ist einfach der längste, der am weitesten hinausreicht. Und der Punkt des Evangelisten ist, der hat weniger die Kirche im Blick, sondern der sieht raus, der hat viele Beziehungen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er liebt es, dort unterwegs zu sein. Er liebt es vielleicht gar nicht so, in die Kirche zu kommen. Der Evangelist ist ein Mensch, oft, der mit den Leuten spricht über ihre Nöte, über das, was sie bewegt, und der ein Gespür dafür hat. Wie ist eigentlich unsere Welt? Wo sind die Nöte, der das Feeling hat? Was heißt vielleicht am Puls der Zeit? Und sein Herz zerreißt, wenn er merkt, dass Menschen sich um Dinge drehen, die eigentlich nur Götzen sind, wo wir meinen, sie sind wichtig, oder gefangen genommen sind in Dingen, die uns unfrei machen, und er sieht diese Verlorenheit. Er sieht diese Trostlosigkeit ohne Hoffnung auf ein Jenseits, das haben wir in dieser Pandemie ja gesehen. Diese Trostlosigkeit, wenn du nicht weißt, hey, ich habe eine Hoffnung aufs ewige Leben, egal was kommt. Am Schluss kommt's gut. Das steht übrigens im letzten Kapitel der Bibel. Und das muss man raustragen. Das ist so das Herzensanliegen des Evangelisten. Ich habe gemerkt, dass ich so mich auseinandergesetzt habe damit. Ich habe schon auch ein bisschen ein evangelistisches Herz. Aber das muss manchmal geweckt werden. Und was auffällt, auch der Evangelist, der hat nicht 100 Themen, sondern der hat eine Message. Der hat diese eine Message. Das ist vielleicht ein bisschen einseitig, dafür gut einseitig, dafür motivierend. Und bei Jesus sehen wir, das ist noch spannend, wenn du Jesus seine Geschichten liest, dann siehst du alle Dienste, die hat er verkörpert, weil er eben Jesus war. Und er hat auch typische evangelistische Vorbilder gebracht. Und da möchte ich kurz reingehen in eine Story von Jesus. Das steht in Johannes 7,37. Er war da an ein Fest gegangen, das muss ich noch zuerst, an ein Fest gegangen, das ging mehrere Tage, war bei den Juden immer so, das waren Festbrüder. Und dann beim letzten Tag des Festes, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Also jetzt dieser Anspruch ist noch klar. Er steht da, Party, oder diese Feier, steht in die Mitte und sagt: Hey, komm her, ich habe die Antwort. Egal was dein Problem, deine Challenge ist, deine Not, ich habe die Antwort. Ich weiß nicht, wie die Leute reagiert haben, Aber das ist typisch Evangelist. Er steht mitten in der Welt und sagt, hey, diese Botschaft hat Platz mitten in der Welt. Es ist wichtig zu sagen, hey, es gibt eine Antwort auf alle deine Probleme, Herausforderungen und Fragen. Und die finden wir bei Jesus, das trauen wir uns ja heute fast nicht mehr zu sagen, oder? Aber der Evangelist sagt, hey, es gibt eine Antwort. Und er sagt, es ist im Fall nicht komisch, Christ zu sein. Erinnert mich daran, es ist komisch, nicht Christ zu sein. Wie trostlos ist das denn? Ohne diese Hoffnung zu leben. Er bringt es und sagt, hey, wie komisch ist das? Ich liebe Jesus und niemand merkt davon, wenn ich doch verliebt bin. Dann erzähle ich doch den Leuten von meiner Liebe, oder? Oder nicht? Also ich finde schon. Und der Evangelist erinnert uns daran. Und Jesus steht deshalb dorthin und sagt, hey, es gibt eine Antwort, Freunde. Und nicht unter Umständen vielleicht, wenn es dir ganz beschissen geht, dann könnte es sein, dass ich dir vielleicht helfen könnte in der Kirche. Nein. Egal, was deine Challenge ist, es gibt eine Antwort. Das ist die Message des Evangelisten. Wenn das so ein bisschen dein Herz ist, könntest du Evangelist sein. Und was in Lukas 15 zum Beispiel sehen wir auch, dass er mega immer mit Leuten unterwegs war, und das waren keine Leute, die in die Kirche gehen. Er war mit Zöllnern unterwegs, mit Prostituierten, mit nicht glatt gebügelten 0815 Kirchengängern. War er oft zusammen, so dass die Lehrer in den Gemeinden damals ihn als Fresser und Säufer betitelten. Und das ist auch etwas Typisches für den Evangelisten. Er überschreitet diese unsichtbaren Linien der Gesellschaft. Kennst du die? So in andere Gruppen rein, die anders sind als ich. Das kann alles sein. Das können die Akademiker sein. Das können Ausländer sein. Das können Moslems sein. Das können Randständige sein. Das können die oberen 10.000 sein. Egal welche Gruppe. Aber der Evangelist, der schalbt. Also der geht einfach so über diese Linien hinweg und das ist für ihn easy. Und geht uns voraus und sagt, hey, das geht im Fall. Das ist möglich. Du musst nicht in deinem Biotop bleiben. Ist nicht tödlich außerhalb. Und dafür brauchen wir dich als Evangelisten. Wenn dich jetzt das anspricht und da, ja, das denke ich mir eigentlich immer, dann hey, bring diese Message. Weil, was sollte ich noch sagen? Genau, weil allzu oft umgeben wir uns mit Menschen, die gleich sind wie wir. Also die nicht Evangelisten sind. Mit Menschen, da ist es mir wohl, da ist es mir angenehm. Und das ist schön. Und der Evangelist holt mich aus der Komfortzone raus. Und weißt du was, das ist gut. Weil die Komfortzone ist nicht dieselbe Zone wie die Wachstumszone. Hast du das gewusst? In der Komfortzone, manchmal brauche ich die Komfortzone. Aber normalerweise wachse ich auf die Länge in der Komfortzone nicht. Ich brauche die Wachstumszone. Und ich persönlich merke, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die echte Fragen haben über den Glauben und die mich mit Fragen löchern, die mich überfordern oder herausfordern, dann beginne ich zu wachsen. Weil dann beginne ich plötzlich wieder, die Bibel anders zu lesen. Wie ist jetzt das genau? Und das bringt mich wieder ins Wachstum. Evangelisten helfen mir, diese Betonung zu machen. Und zeigen mir, hey, viele Menschen leben in Dunkelheit. Und ich bin berufen, Licht zu sein. Licht zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse das manchmal. Ich vergesse das manchmal. Und als ich diesen Peter gehört habe, da habe ich einfach gemerkt, hey, was wäre gewesen, wenn es nicht diesen Tobias gegeben hätte, der ihm das Licht gezeigt hat. Und der ihm gezeigt hat, hey, es gibt einen Gott und der hat mit dir noch einen Plan und der will dich in die Freiheit führen. Und der Peter wurde in die Freiheit geführt. Der ist frei von diesem Mist. Und manchmal ist das Problem, dass wir das gar nicht mehr glauben. Wir müssen solche Geschichten hören, unbedingt. Genau. Weil eigentlich wissen wir, dass wir einen Gott haben, der möchte, dass wir wiederhergestellt werden in das Bild, das er ursprünglich für dich und für mich gewollt hat. Oder? Das ist ja das Ziel. Und wir brauchen Evangelisten und ich habe selber gemerkt, wir sind jetzt nicht mega stark als Kirche darin und vielleicht, weil ich das nicht so fördere, kann sein, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber dann tritt hervor, wenn du Evangelist bist und geh da rein. Es gibt immer gute Gründe, weshalb wir nicht allzu evangelistisch unterwegs sein könnten. Ich möchte ich euch nochmal ein bisschen in einen biblischen Text reinnehmen, in die Apostelgeschichte, so als kleiner Abschluss, als Dessert. Genau, Apostelgeschichte 8. Und zwar war das eine Situation, die war jetzt nicht gerade mega schön für die Kirche. Apostelgeschichte 7 wurde gerade ein Leiter der Church gesteinigt, umgebracht, weil er Jesus bekannt hat. Schon ein gutes Argument, das nicht zu tun. Also er wurde gelyncht und dann heißt es da, also die Christen wurden vertrieben und dann heißt es, einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, das ist der Paulus, der sich noch nicht für Jesus entschieden hatte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte die Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Das war die Situation, hä? Also es war jetzt nicht gerade so, dass alles gerade gut lief in der Church und jetzt haben wir gerade auch noch Ressourcen für evangelistisch tätig zu sein, oder? Sondern es war schwierig. Und dann geht's weiter und dann heißt es, doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen sich zurück zu einem Worship-Abend und warteten auf das Eingreifen des Herrn. Nein, eben nicht. Da steht was anderes, doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Sie verkündeten das Wort vom Evangelium, obwohl es jetzt nicht gerade mega gut lief. Es war gerade so, dass die Frage ist, gibt es die Kirche morgen noch? Es war jetzt nicht so, dass alles mega gut gelaufen ist und funktioniert hat. Aber die Evangelisten, und das war dieser Philippus da, genau, der kommt nachher, aber auf jeden Fall, diese Evangelisten, die behalten diesen Fokus, dass wir gesendet sind in die Welt. Egal, wie es jetzt gerade die Celebration funktioniert oder nicht, ob wir genügend Leute an der Technik haben, ob wir genügend Musiker haben oder was, aber er behält den Fokus und sagt, hey, wir sind gesendet in diese Welt. Und dann kommt da die Geschichte von Philippus, der ging nach Samaria, heißt es, und dann heißt es, er steht unter den Leuten und redet mit denen und predigt und dann heißt es, es geschahen Zeichen und Wunder, Menschen wurden geheilt. Also Menschen, die nicht zur Kirche gehörten, erlebten das Wirken der Kraft Gottes. Natürlich erst, als Philippus unter diesen Menschen war. Und ich glaube, manchmal ziehen wir uns zurück zum Gebet, und das ist richtig zu beten. Und wir erwarten, dass Gott dort wirkt, was er auch tut, wenn ich hingehe. Philippus war dort. Und dann heißt es, so herrschte große Freude in jener Stadt. In der Stadt herrschte Freude, nicht nur in der Kirche. Und ich glaube, wenn in der Stadt Freude herrscht, weil Gott Wunder tut, dann herrscht in der Kirche wahrscheinlich auch mehr Freude. Der Punkt ist, Evangelisten bringen diese Freudenbotschaft in die Stadt. Der Fokus ist die Stadt. Also sie gehen voraus bei diesem und sie bringen dieses Topic in die Kirche und sagen, hey, wir alle können Zeugen sein. Und meistens wirst du dabei nicht aufgefressen. Das ist ein schlechtes Beispiel, Apostelgeschichte 8. Manchmal wirst du dabei auch. Genau, aber in den meisten Fällen in der Schweiz passiert nichts wirklich Gravierendes, wenn du von Jesus redest. Außer vielleicht, dass du ein bisschen nicht so positiv betrachtet wirst. Aber heute darfst du ja jede Meinung haben, also darfst du auch die haben, oder? Ja, und ich glaube einfach, es ist so wichtig, dass wir diesen Dienst haben und dass wir wissen, wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und vielleicht bist du das und du hast vielleicht dich nicht dafür gehabt, weil du wie zu wenig Raum erhalten hast, habe ich vorhin schon gesagt. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass dir der Mut fehlt. Du hast eigentlich dieses Calling, du hast diese Leidenschaft, aber du hast, vielleicht bist du einfach zu bürgerlich geprägt, zu brav, zu glatt gebügelt von der Kirche und den Menschen. Und ich glaube, wir brauchen wieder diese jesusmäßige Verrücktheit. Wie ist das mit Peter gewesen? Der hat auf Gott gehört und dann wanderte er nach Schweden. Diese jesusmäßige Verrücktheit, auf Gott zu hören und Dinge zu tun, vielleicht nicht vernünftig sind. Schließlich hat uns Jesus ja einen Geist, nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Hast du das gewusst? Aber manchmal verhalte ich mich so, und das ist ein Problem, vielleicht ja du auch, vielleicht bin ich der Einzige, aber so, als ob ich einen Geist der Furcht hätte. Aber der Heilige Geist hat nichts mit dem Geist der Furcht zu tun. Aber in der Kirche ist es das Normalste der Welt, für Menschen zu beten. Das Normalste, ich kann 30 Minuten hier vorne, manchmal leider noch länger, über Jesus reden, und wenn ich mit an der Arbeit bin, dann fällt mir das deutlich schwerer. Und der Evangelist sagt, das ist im Fall normal, das Normalste der Welt, auch überall über deinen Jesus zu sprechen. Und ich glaube einfach, wir werden diese Zeichen und Wunder in unserer Region, in deiner Firma, an deiner Schule nur erleben, wenn wir hingehen, wie Philippus, und Zeugen sind. Und ich möchte einfach heute sagen, ich glaube zutiefst, es gibt mehr, das Gott tun möchte in diesem Tal. Und ich sehe einfach, er möchte es mit uns tun. Deshalb hat er diese Dienste eingesetzt. Er könnte schon. Ich bete und er tut. Aber er will nicht, weil er will, dass du wächst. Er will, dass wir mitbeteiligt sind, dass wir Teilhaber sind an seinem Reich, das er mit uns baut. Und weißt du, ich habe einen Traum, dass wir nicht mehr Geschichten aus der Apostelgeschichte hier erzählen müssen, sondern Geschichten, die du und du und du aus unserer Mitte erlebt hast und sagt, hey, das, was Philippus da erlebt hat, ja, das ist bei mir passiert letzte Woche. Das ist das, was ich mir wünsche, und ich glaube, das passiert, wenn wir alle verstehen, dass wir Zeugen sein können, und wenn die einzelnen Evangelisten, ich glaube, es hat rein statistisch mindestens 3, 4 unter euch, aufstehen und sagen, hey, und ich halte diese Fahne hoch, verstehst du? Ja, und ich glaube, wir haben den Auftrag für diese Region, wir wollen es doch den Menschen in dieser Region möglichst schwer machen, in die Hölle zu gehen, oder? Eigentlich. Vielleicht geht es um die Mutter, um den Vater in deiner Nachbarschaft. Vielleicht geht es um den Lehrer deines Kindes. Vielleicht geht es um den Typen, der im Großraumbüro dir gegenüber sitzt. Wo Gott möchte, dass du ein Zeuge bist. Und ich glaube, wir werden sowas von geistlich erfrischt, wenn wir erleben, dass sich Menschen wie Peter taufen lassen und einen Weg mit Jesus beginnen. Und deshalb möchte ich dich am Schluss bitten, falls du diese evangelistische Regung hast und merkst, oh, ich könnte Evangelistin sein, Evangelist sein, dass du nachher nach der Celebration zu mir hier nach vorne kommst, wir zusammen darüber sprechen können, wie kann dieser Dienst mehr zum Tragen kommen in unserer Kirche. Weil es soll ja praktisch sein, dass wir darüber einfach quatschen können. Weil wir sollen Zeugen sein in Bux, Sevelen, Grabs, Gams und bis ans Ende der Welt, oder? Das ist ja der Auftrag, den Jesus allen gegeben hat. Und wenn du ein bisschen diese Zuckung hast, dann komm nach vorn dann später, beim Kaffee, mit Kaffee. Und wenn du diese weniger hast, dann bitte ich dich um die Bereitschaft, dich befähigen zu lassen von den Evangelisten unter uns und zu lernen, Zeuge zu sein, zu werden in deinem Umfeld. Damit große Freude in dieser Stadt herrscht. Freude herrscht, hat mal einer gesagt. Freude soll herrschen in dieser Stadt und nicht nur in dieser Kirche. Genau, jetzt möchte ich noch beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Dienste eingesetzt hast, dass du uns unterschiedliche begabt hast, aber dass du auch wirklich deinen Finger darauf gelegt hast, dass wir alle Zeugen sind. Und Jesus, du sagst auch, deine Kraft kann uns verändern. Und ich sehe einfach viele Christen, und ich habe das auch in dieser Woche bei mir gemerkt, viele Christen, wo das Feuer fehlt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dieses Feuer, diese Leidenschaft, dieses, es ist mir nicht egal, wenn Menschen keine Hoffnung über das Leben hinaus haben, dass du das wieder anzündest. Und du bist ein Gott der Veränderung, und ich bitte dich, dass du kommst und diese Menschenfurcht, diese Menschenfurcht einfach wegnimmst. Weil du sagst, und das spreche ich aus über uns, du hast einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das hat nichts mit Menschenfurcht zu tun. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Angst wegnimmst. Amen.